Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Thema ist wissenschaftlich-geschichtliche Evidenz der Auferstehung. Und das will ich versuchen, wissenschaftlich und gewissenhaft zu machen. Da muss ich ziemlich viel zitieren, nicht nur aus der Bibel, sondern auch aus der säkulären Literatur. Nun, es ist klar, dass ehe man eine Auferstehung haben kann, da muss ein Tod erfolgt sein. Wenn Jesus nicht starb, dann natürlich kann er nicht auferstanden sein von den Toten. Und deshalb werde ich versuchen, Ihnen zu zeigen, zuerst ganz gründlich, dass er starb. Denn Sie wissen, dass die Muslim-Religion sehr im Vormarsch ist in Europa und die leugnen, dass der Herr Jesus starb. Und weil sie das leugnen, ist natürlich die Auferstehung nicht möglich. Wenn die Auferstehung nicht möglich ist, dann sind wir noch in unseren Sünden und der ganze christliche Glaube ist nichts wert. Denn es heißt, er starb für uns, um uns die Sünden zu vergeben. Der Sünde Sold ist der Tod. Das ist mit eines der ersten Gesetze, die die Heilige Schrift und auch andere Religionen verkündigen. Nun, wenn jemand, Gott selber, nicht gestorben ist für die Sünden der Welt, dann stecken wir noch in unseren Sünden oder wir sind reduziert zu dem, was die Muslime glauben. Ich habe sehr gute Freunde bei den Muslimen. Ich verstehe mich sehr gut mit denen. Ich habe mit denen Jahre gearbeitet in Ankara in der Türkei. Und so sage ich das nur strikt sachlich und als Evidenz. Die sagen, dass Jesus nicht gestorben ist. Das vorneweg. Ich muss in unserer Logik heute Abend versuchen, Ihnen zu zeigen, dass was wir geglaubt haben, wenn wir Christen sind, oder glauben möchten, wenn wir es noch nicht sind, ist die Vergebung der Sünden durch Jesu Tod. Und dann unsere Rechtfertigung, dass die Sünde ihn nicht mehr in der Unterwelt des Todes halten konnte, dass das tatsächlich erfolgte zu unserer Rechtfertigung. Das sind die Punkte, die ich Ihnen machen muss. Dann werde ich Ihnen zeigen, was die Kraft der Auferstehung ist. Aber das vorneweg. Zuerst muss ich Ihnen eine bahnbrechende neues Resultat haben von der historischen Forschung in Bezug auf die Evangelien. Es ist rausgekommen in letzter Zeit, in den letzten 2-3 Jahren, dass das Johannesevangelium sehr, sehr früh geschrieben wurde. Einige Jahre nach der Kreuzigung wurde das Johannesevangelium verfasst. Es ist nicht, wie allgemein gelehrt wird, in theologischen Fakultäten noch in Europa, dass das alles Hörensagen ist, weil das Evangelium von Johannes und andere Evangelien so spät geschrieben wurden. Wir wissen, dass sie sehr früh, dass das Evangelium Johannes besonders sehr früh geschrieben wurde und dass es ein Augenzeugenbericht ist, nicht geschwächt durch den Verlauf der Jahre. Also das ist das Erste. Und das steht absolut historisch-wissenschaftlich fest heute, dass das eine Tatsache ist. Sie können diese Dinge nachlesen, wenn Sie dieses Buch erwerben. Ich habe keine Aktien in dem Buch. Ich kenne den Mann, der das Buch geschrieben hat, Josh McDowell. Und es heißt Evidence that demands a verdict. Ich weiß es nicht, ob es deutsch erschienen ist. Ist es deutsch erschienen? Glaube ich nicht. Aber da ist an die Forschungsevidenz, teilweise die Evidenz, die ich heute zitiere, angegeben in lauter Tabellen in diesem Buch, sehr schön zu lesen für die, die Lust haben, ein bisschen ernsthafte Arbeit zu tun in Bezug auf das, was sie glauben. Die nicht einfach das annehmen, was andere Leute ihnen sagen, sondern selber arbeiten in diesen Dingen, denn ihr Seelenheil ist davon abhängig. Also das vorneweg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte aber mit Ihnen beten, denn wir haben sehr viel zu sagen. Herr Jesus, gib du mir Weisheit zu reden, vergib alle Sünde von mir und von aller Schuld, die eben deine Botschaft verdunkelt, und hilf du bei uns allen, dass die Schuld ausgeräumt wird und getilgt wird, dass man hören kann. Gib uns hörende Ohren zu hören und sehende Augen zu sehen. So sei du bei uns. Amen. Nun, es gibt drei Möglichkeiten in Bezug auf Jesus. Erstens die Möglichkeit, dass er tatsächlich lebte. Und die meisten geben das zu heute. Nicht nur die, die an die Bibel glauben, dass Jesus tatsächlich lebte. Dass ein Mann existierte namens Jesus von Nazareth. Es ist verschwindend klein, die Leute, die historisch orientiert sind, die das leugnen. Also das lasse ich aus dem Weg. Dass niemand sagt, ich habe vergessen, das zu sagen. Zweitens, dass wenn Jesus gelebt hat, da hat er nicht, ist er nicht gestorben am Kreuz, sondern dass er entkam und rettete sich und dass ein anderer starb für ihn. Die dritte Möglichkeit ist, dass es tatsächlich so steht, wie die Christen immer geglaubt haben, dass Jesus lebte, dass er starb, und dass er auferstand. Nun, persönlich bin ich absolut überzeugt, dass die wissenschaftlich-historische Evidenz so ist, dass die dritte Möglichkeit wahr ist. Ich glaube das von ganzem Herzen, mit meinem Intellekt und mit meinem Herzen, dass das so ist. Aber lasst uns die zweite Möglichkeit angucken zuerst. Die erste, wie ich gesagt habe, lassen wir beiseite, war so wenig das in Frage stellen. Die zweite, dass die Muslimtheorie, dass Allah es als gerechter Richter Himmels und der Erde es nicht zulassen könnte und gerecht bleiben, dass so ein feiner Mann, ein gerechter Mann wie Jesus so ein Ende nahm. Also wenn Allah es erlaubt hätte, dass der gerechte Jesus, von dem der Koran sehr viel sagt, so sterben könnte. Denn das Kreuz ist ein Ärgernis, wie Sie wissen sehen. Und das ist dem Muslim auch ein Ärgernis, dass sowas geschehen könnte. Die Muslime sagen, dass Judas im letzten Augenblick ausgetauscht wurde für Jesus und dass Judas gekreuzigt wurde. Nun, die Schwierigkeiten, die historischen Schwierigkeiten von so einer Theorie, zeigt, dass Mohammed das nicht gewusst hat, sind sehr groß. Denn Judas war bekannt, er war sehr bekannt mit den Pharisäern, er hat Jesus verraten um die Silberlinge, nicht wahr, 30 Silberlinge, und er hat dann Selbstmord, begangen. Vor der ganzen Stadt. Mit seinem Geld hat er diesen Akelhama gekauft, diesen Blutacker gekauft. Und da hat er Selbstmord begangen. Und die Art und Weise seines Selbstmordes ist begangen. Er stürzte vorne über und platzte und sein Eingeweide kam raus in diesem Selbstmord. Nun, die Juden haben das gewusst. Das ganze Volk in Jerusalem hat es gewusst. Und da steht in der Bibel, dass das wahr ist, dass Judas nicht ausgetauscht wurde. Denn er beging Selbstmord. Wenn er gekreuzigt gewesen wäre, hätte er nicht Selbstmord begangen. Wie könnte dann die Bibel unwidersprochen zirkulieren in Jerusalem, ohne dass das in Frage gestellt wird von den vielen Leuten, die es gesehen haben? Kann man nicht. Ich meine, historisch, wissenschaftlich ist so eine Theorie unmöglich. Die zweite Sache, die man da überlegen muss, ist, dass seine Mutter, die Mutter Jesu, und die anderen Frauen und Nikodemus, der Jesus kannte, und Josef von Arimathäa, der ihn auch kannte, die haben ihn runtergenommen vom Kreuz. Sie haben die Leiche gesehen. Nun, eine Mutter kennt ihren eigenen Sohn. Wenn er ausgetauscht worden wäre, wie Mohammed es sagt, dann hätte seine Mutter das gleiche erkannt. Stattdessen war sie diejenige, die mitgeholfen hat, mit der Einbalsamierung der Leiche Jesu. Bedenken Sie das. All diese Leute, die ihn gut kannten, die haben ihn runtergenommen vom Kreuz. Und kein Wort ist laut geworden, dass da eine Vertauschung vor sich ging. Und dann das Dritte, überlegen Sie dies, sehr verehrte Damen und Herren. Als der römische Centurion, der Hauptmann, den Tod Jesu sah am Kreuz, wie er ausatmete und schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was sagte der Centurion? Wahrlich. Dieser Mann war Gottes Sohn. Meinen Sie, dass er das gesagt hätte von Judas? Nie und nimmer. Wahrlich war das Testament von ihm. Dieser Mann war Gottes Sohn. Da also besteht für mich historisch, wissenschaftlich absolut kein Grund zu sagen, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde und nicht starb. Das ist das Erste über das Sterben, den Tod Jesu. Das Zweite ist, wenn das wahr wäre, würde es Jesus selber zum Lügner machen. Denn er sprach oft genug vor seiner Kreuzigung von seinem Tod. Die Jünger haben zwar nicht verstanden, was er da machte und was er da sagte, aber Jesus selber sagt x-mal, und wir werden das gleich sehen, ich gebe Ihnen die Texte, dass er sterben würde. Nun, wenn er nach Mohammed nicht gestorben wäre, dann wäre Jesus zum Lügner gewesen, er wäre ein falscher Prophet gewesen, da wäre er nicht der Messias gewesen. Ich kann es nicht verstehen, dass Leute, die sich ausgeben, Christen zu sein, so leicht übertreten zu einer Religion, die da in einem zentralen Punkt einfach historisch im Irrtum ist. Nun, ich sage nichts Böses. Ich habe sehr gute Freunde bei den Muslimen, auch bei Ärzten und Professoren. Aber wenn man sie konfrontiert mit dem, dann schweigen sie. Das sind Punkte, die man sehr überlegen muss, wenn man über diese Dinge nachdenkt. Das Dritte, was geschehen würde, wenn das richtig wäre, was Mohammed sagt, ist, dass die alttestamentlichen Prophezeiungen über Jesu Kreuzigung und Jesu Tod, ich denke an Jesajas 53, dass er sein Grab bei den Übeltätern fand, sein Grab. Wenn er dann nicht gestorben wäre, dann wäre er, wie Mohammed sagt, nie ins Grab dort in Jerusalem gekommen, und dann wären die Propheten, besonders Jesajas, im Irrtum gewesen. Das ist das Erste. Ich kann das nicht glauben, dass er ausgetauscht wurde mit Judas. Es geht nicht. Der Mann, der ausgetauscht wurde, der Mann, der gekreuzigt wurde, wurde nicht ausgetauscht. Denn selbst der Hauptmann sagte, dieser Mann war der Sohn Gottes. Und er sah Leute sterben. Und er sah, wie dieser starb. Und zog seine Schlüsse. Das ist das Erste. Nun, das Zweite, die zweite Theorie, die sagt, dass Jesus nicht starb, ist die sogenannte Swoon-Theorie. Das ist, dass Jesus ohnmächtig wurde. Und am Kreuz, sicher, wird man ohnmächtig, wenn man so misshandelt wird. Dass er aber in der Kühle, in der kühlen Luft des Grabes wieder zu sich kam, die Kleider abnahm und entkam nach Kaschmir, wo sein Grab heute, sagen sie, noch zu sehen sei. Ich sprach mit einem sehr berühmten Mann in letzter Zeit, und es war Erich von Däniken. Und Erich von Däniken kommt regelmäßig zu mir, um seine Aussprachen zu halten. Und ich habe ihn gern. Er ist ein ganz offener Mensch. Er ist ein Antichrist. Aber das habe ich ihm gesagt. Ich sage nichts Böses. Ich sage nichts vor Ihnen, was ich ihm selber nicht gesagt habe. Und er sagt, ja, das bin ich. Er ist auch nicht böse. Denn er ist ehrlich. Er meint es ehrlich. Ist aber eine Frage. Was er sagte, ist, er habe sein Grab, Jesu Grab, hat es auch beschrieben, in Kaschmir, und meinte, dass Jesus dort reingekommen sei, nachdem er entkam aus dem Grab in Palästina, im Garten Gethsemane. Nun, wenn das der Fall ist, überlegen Sie, hier ist ein Mann, der so gefoltert und gemartert wurde, dass er sein Kreuz nur teilweise bis zu Golgatha tragen konnte. Und dann musste der Vater von Rufus und Alexander das Tragen des Kreuzes übernehmen. Er war so gemartert, er konnte es nicht. Das werde ich Ihnen gleich klar machen, warum er es nicht konnte. Und Sie müssen bedenken, dass das Grab versiegelt war. Und die Römer haben ihr Siegel dran gemacht, auf Bitte der Pharisäer. Und das wurde so gemacht, dass der Stein dagegen gewälzt wurde. Und dann kam eine Schnur, eine römische Schnur, mit dem Siegel von Pilatus drauf. Und das wurde festgemacht mit Wachs. Und wehe, wenn dieses Siegel gebrochen wurde. Da mussten die Soldaten, die Wache hielten, den Aufbruch des Siegels mit ihrem eigenen Leben bezahlen. Das wussten sie alle. Und sie standen nur da die ganze Nacht, um zu sehen, dass das Hoheitszeichen der Versiegelung mit dem Wachs und mit der Schnur nicht gebrochen wurde. Sonst wussten sie, dass das bezahlt wird mit eigenem Leben. Und deshalb haben die Pharisäer den Soldaten sehr viel Geld gegeben nachher, zu sagen, dass die Leute gekommen seien in der Nacht und hätten ihn gestohlen und deshalb das Siegel gebrochen. Und sie sagten, wenn es vor Pilatus kommt, dann machen wir es auch gut mit Pilatus. Sie wussten, sie waren nur da, um dieses Siegel zu bewahren. Nun, der Stein war auch viel zu schwer. Die beiden Frauen, die kamen, die haben gesagt, wer wird uns den Stein wegmachen? Wir können das selber nicht. Also, ich kann nicht glauben, dass Jesus nach so etwas überhaupt rauskommen konnte. Auch wenn er in so einem gemarteten Zustand, und das werde ich gleich beschreiben, sich freimachen von der Mumifizierung. Selbst Lazarus, der nicht so verletzt war, konnte es nicht tun, als er von den Toten auferstand. Wie sollte ein Jesus, der so kaputt war, dass er sein Kreuz nicht mehr tragen konnte, wie sollte er es tun? Ich meine, es ist physikalisch unmöglich. Und es sind andere Gründe, die jetzt zum Vorschein kommen, wie ich im Laufe des Abends Ihnen klar machen werde. Jetzt wollen wir mal gucken, die biblische Evidenz dafür und dann die säkuläre Evidenz dafür. Ich gebe Ihnen beides in gleichen Proportionen, damit Sie sehen, dass ich Propaganda nicht mache in so einem Thema. Da würde ich mich fürchten, das zu tun. Also, lasst uns mal gucken. Matthäus 16, ich lese Ihnen vor, deshalb habe ich kein Wort Gottes vorher am Anfang vorgelesen. Matthäus 16, 21. Jesus sagte, ich werde sterben in Jerusalem und am dritten Tag auferstehen. Schreiben Sie es auf. Matthäus 16, 21. Vor seinem Tod hat er gesagt, die werden mich töten, sie werden mich töten und am dritten Tag werde ich auferstehen. Matthäus 17, 9. Er sagte zu seinen Jüngern, sie dürfen nichts sagen von seiner Verklärung, die sie gesehen hatten auf dem Berg, wo seine Kleider leuchteten wie die Sonne und sein Linnen war so weiß wie Schnee und Elia und Moses sprach mit ihm. Sie hatten das gesehen. Jesus sagt nun, ehe ich von den Toten auferstehe, dürft ihr kein Wort von dieser Verklärung sagen. Bis ich auferstanden bin von den Toten, bitte kein Wort, dass ihr mich gesehen habt in meiner Herrlichkeit. Das war Matthäus 17, 9. Matthäus 17, 22, 23. Ich muss getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Matthäus 20, 18, 19. Ich muss getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Matthäus 26, 32, nachdem ich auferweckt worden bin von den Toten, werde ich vor euch nach Galiläa gehen. Also wiederum, er sagt voraus, dass er sterben muss. Markus 19, was sagten die Jünger, wo redest du, warum redest du über die Auferstehung von der Toten? Du wirst doch nicht sterben. Und da hat Jesus in aller Deutlichkeit gesagt, aber weil sie eine vorgefasste Meinung hatten, waren sie nicht fähig, die klaren Aussage ihres Herrn anzunehmen. Es ist nichts, was die Denkprozesse bei ihnen und bei mir so blockiert wie eine vorgefasste Meinung. Die klarsten Sachen können nicht gefasst werden, verstanden werden, wenn man eine vorgefasste Meinung hat. Lukas 9, 22, ich muss getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Johannes 2, 18 bis 22, welches Zeichen, sagten die Juden, gibst du uns, dass wir glauben? Welches Zeichen gibst du uns? Und er sagt, es ist euch kein Zeichen, wird euch kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen Jonas. Wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Tieres, so bleibe ich dort im Herzen der Erde, dann stehe ich wieder auf, aber ich muss getötet werden und dann stehe ich auf. Und das ist das große Zeichen, das die Juden haben wollten. Und dieses Zeichen haben sie bekommen und dann nicht geglaubt. Das war Johannes 2. Nun, jetzt ziehen wir einige Folgen. Dies wird ein bisschen anstrengend sein. Es ist anstrengend für mich, aber für Sie auch. Wenn wir ein bisschen Gemeinschaft haben auf dem Gebiet, Anstrengung, das wird uns allen gut tun, mir besonders. Die Folgen, jetzt stelle ich Ihnen die Folgen von dem, was ich vorgelesen habe. Welcher bloßer Mensch, wenn nicht geisteskrank, könnte derartige Prophezeiungen machen? Ich werde sterben und nach drei Tagen werde ich wieder auferstehen. Wollen wir sagen, ich würde das sagen. Hören Sie mal, die Wiener sind so böse, sie werden mich töten und nach drei Tagen stehe ich auf. Wenn ich das sagen würde, würde ich sagen, mit Recht. Couch von dem Psychiater ist die einzige Hoffnung und vielleicht ein Tranquilizer, Chlorpromazin oder etwas stärker, ist die einzige Hoffnung für ihn. Wenn ich sowas sagen würde, warum hat Jesus getan? Ich meine, er ließ sich sehr, entschuldigen Sie, auf den Ast hinaus. Wenn er nicht 100% sicher war, dass es so kommt. Und wer kann 100% sicher sein über Tod und Auferstehung? Außer dem Herrn Jesus, der Gottes Sohn ist. Die Jünger glaubten kein Wort von diesen Dingen. Sie sagten, wie kann es sein, Lukas 18, 24, sie erfassten von diesen Dingen nichts. Und dieses Wort war ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte über Tod und Auferstehung nicht. Lukas 18, 34. Nun, Lukas 9, ich gebe Ihnen die Evidenz, hier bin ich am Ende mit der biblischen Evidenz, das wird langen. Lukas 9, 21 bis 22. Der Sohn des Menschen muss viel leiden. Er muss verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten. Er muss getötet werden. Und am dritten Tag muss er auferweckt werden. Also, es sind viele andere Stellen, die ich Ihnen zitieren könnte. Aber das wird lang. Er wusste es voraus. Und er ist in die Welt gekommen, sagt er, um zu sterben. Als Lösegeld für viele. Für Sie und für mich. Er sagt es voraus. Stellen Sie sich vor, ich könnte das nicht tun. Entweder war er geisteskrank und er zeigt absolut keine Spur von Geisteskrankheit. Fragen Sie die Psychiater. Und so ist es auch gekommen. Aber wenn es nicht so gekommen ist und wenn man sagt, es sei nicht so gekommen, dann macht man ihn zum Lügner. Wenn Sie in Ihrem Herzen die Idee hegen, dass es doch nicht so war, dass er es für nötig hielt, für sie zu sterben. Wenn sie sagen, nein, also so ist das nicht nötig bei mir, sagt mir ein Pfarrer einer reformierten Kirche vor nicht sehr langer Zeit, ich brauche das nicht, ich bin gut genug. Er macht Jesus zum Lügner. Indem er das sagt. Und Jesus sagt, ich muss mein Leben hingeben zur Erlösung von vielen. Also das ist die Evidenz von der Bibel. Die Evidenz jetzt von außerhalb der Bibel, außerbiblische Evidenz. Ich gebe Ihnen das vor, wie es kommt. Der Ort, geografisch, die Schädelstätte Gabbatha, war sehr wohl bekannt. Und es war nah beim Garten, wo in Josef von Arimathäa sein Grab hatte, neu in Felsen gehauen. Und die Wache wurde dort gehalten. Nun sage ich etwas, wo ich nicht sicher bin. Entweder war die Wache von römischen Soldaten oder von der Tempelpolizei. Wahrscheinlich ist es von den römischen Soldaten bewacht worden, weil das römische Siegel bewahrt werden sollte. Und das war natürlich ein Hoheitszeichen. Es ist aber möglich, dass es die Tempelpolizei war, aber ich glaube, dass es das andere war. Nun, Ignatius, der lebte zwischen 50 und 115 AD, er schrieb Folgendes. Dies ist Ignatius, was er schreibt. Jesus wurde gekreuzigt, Jesus starb unter Pontius Pilatus, nicht nach dem Schein, sondern nach dem Sein. Um die dritte Stunde erhielt Jesus von Pilatus das Urteil, das Todesurteil. Um die sechste Stunde wurde er gekreuzigt und um die neunte Stunde gab er den Geist auf. Vor Sonnenuntergang, sagt Ignatius, vor Sonnenuntergang in großer Eile, weil die Sonne unterzugehen drohte, in Eile einbalsamiert und er wurde, weil es nah war, in Josefs Grab gelegt. Und er blieb über den Sabbat dort. Und Sie können das nachlesen, in Who's Who in Church History, 1962, Seite 209, wo Sie die ganze Geschichte von Ignatius finden. Nun, Justin Martyr, ich weiß es nicht, ob das der richtige Name ist auf Deutsch. Wir sagen im Englischen Justin Martyr. Justin Martyr, ist das richtig? Der Märtyrer. Ja, Justin der Märtyrer. Gut. Dankeschön. Also, er hat auch Ähnliches geschrieben. Ich habe nicht Zeit, alles vorzulesen. Tertullian von Carthage, Karthage, Karthage sagen Sie ja. Ja, Karthago, wir sagen Carthage, Karthago, gut. Also wenn ich da Fehler mache, das sind nur sprachliche Sachen, weil ich halt meine Forschung gemacht habe in der englischen Sprache. Er sagt über Christi Auferstehung, die Auferstehung Christi ist eine historische Tatsache, sind Sie mit mir, die viel sicherer ist als eure Geschichten von Proculi über Romulus. Proculus war ein römischer Senator, der behauptete, dass ihm Romulus nach seinem Tod erschienen sei. Also er machte das als Aussage über die Sicherheit der Auferstehung Jesu. Nun habe ich Josephus ausgesucht. Und er schrieb am Ende des ersten Jahrhunderts. Und er war jüdischer Historiker, Jude. Und er schrieb für die Römer. Und er hatte keinen Grund, weil er für die Römer schrieb, Gutes über Jesus zu sagen. Denn die Römer hatten ihn getötet. Aber er war der Historiker der Römer. Und er schrieb in Antiquitäten, jetzt muss ich es Englisch, ich habe es Englisch hier aufgeschrieben, ich muss es so gut, ich kann Deutsch schreiben, lesen. Nun, es war um diese Zeit ein Mann namens Jesus, ein sehr weiser Mann, wenn es überhaupt dem Gesetz gemäß ist, ihn einen Menschen zu nennen. Denn er war ein Täter von wundervollen Werken, ein Lehrer von solchen Menschen, die die Wahrheit mit Freude aufnehmen. Er zog zu sich sehr viele Juden und auch viele Griechen. Dieser Mann, sagt Josephus, der Jude, dieser Mann war der Christus. Und als Pilatus, nachdem Pilatus ihn zur Kreuzigung verdammt hatte, weil er angeklagt wurde von den vornehmen Männern unter uns Juden, diese, die ihn geliebt hatten von Anfang an, haben ihn nicht verlassen. Denn er erschien seinen eigenen Jüngern viele Male von dem dritten Tag an lebendig. Und die göttlichen Propheten unseres Gesetzes haben von diesen Dingen und von tausenden von anderen wundervollen Dingen gesprochen über Jesus. Das können Sie nachlesen, die Zitate wörtlich in MacDowell, 194. Also da ist die Evidenz, dass das sehr wohl bekannt war und die Bibel zirkulierte schon 100 Jahre beinahe zu der Zeit. Jederzeit hätten die Leute in Jerusalem und auch die Römer, die es gesehen hatten, sagen können, das ist Unsinn, was da geschieht, wenn es Unsinn gewesen wäre. Es war nicht Unsinn. Es war historisch korrekt, was da steht in der Bibel. Jetzt muss ich die Evidenz angeben von einer anderen Seite, dass Jesus tot war. Wir haben von der säkulären Seite diese Evidenz nicht. Wir haben mehr Evidenz von der säkulären Seite über seine Auferstehung. Aber dies brauche ich, um zu sagen, zu zeigen, dass er wirklich starb, der Herr Jesus. Hören Sie zu. Die Lektoren, die haben ihn zuerst gestäubt. Dann haben sie ihm die Dornenkrone aufgesetzt und dann haben sie ihn auf den Kopf geschlagen, dass die Dornenkrone eindrang und dann kam die ganze Kohorte zusammen und er wurde angezogen und ausgezogen von Soldaten, die fähig waren, einen Mann, der am Kreuz hing, das Los zu werfen über seine Kleider. Nun, ich will etwas sagen über das Stäupen, wie sie gebunden werden. Sie wurden mit dem Rücken nach außen an einen Pfosten, an einen Pfahl gebunden. Und der Rücken war natürlich nackt. Und dann wurden sie bei den Juden bis zu 40 Malen geschlagen. Die Römer hatten keine Zahl, keine Limite. Sie konnten es tun, bis der Mann tot war, wenn sie wollten. Aber die Juden hatten diese Limite. Und sie haben ihn dann geschlagen mit einem Flagrum. Und das war ein Instrument aus Leder, aus einer Lederschnur, Lederriemen. Und in dem Lederriemen waren Knochen und Metallstücke eingeflochten. Und mit diesen Lederriemen haben die Lektoren, die ausgebildet waren, um die Menschen zu flagellieren, mit diesen Flagrum. Und dann wurde die Haut abgerissen mit diesen Metallstücken, mit diesen Knochen, und da wurde auch von hinten das Gedärme aufgedeckt, die Nieren aufgedeckt, und sie wurden gestäubt, bis sie bewusstlos waren. Da war der ganze Rücken, wie die Bibel sagt, wie aufgepflügt von diesem Stäuben. Nun, Pilatus hatte wahrscheinlich keine Lektoren da. Und da hat er gewöhnliche Soldaten benutzt, um das zu tun, die es nicht so fachmännisch taten, wie die Lektoren es getan hätten. Und nachdem sie ihn so gestäubt haben, dass er nur rohes Fleisch war hinten, haben sie ihm seine Kleider wieder angezogen. Können Sie sich denken, was das bedeutet? Kleider anziehen in dem Zustand. Und dann brachten sie ihn nach Golgatha. Er hat das Kreuz ein wenig getragen und dann brach er zusammen. Und dann haben sie Simon von Kyrene genommen, um das Kreuz unter Zwang zu tragen. Und seine beiden Kinder, Alexander und Rufus, die wurden später Jünger von Jesus. Und dann haben sie Jesus Myrrhe und Wein als Anästhetikum angeboten, und er hat sich geweigert, das zu tun. Und dann haben sie ihn auf das Kreuz, auf den Boden geworfen, und vier Soldaten haben es gemacht, und die haben ihn festgehalten mit ihren Stiefeln und dann durch die Hände und durch die Füße die großen Nägel durchgejagt. Nun, es gab so ein Geschrei bei Kreuzigungen, dass nur die stärksten Nerven das vertragen konnten. Das Erste, was der Hauptmann gemerkt hat, als er präsidierte über diese Tortur, hat gemerkt, dass Jesus kein Wort von sich gab und kein Wein und keine Myrrhe eingenommen hatte. Er war stumm wie ein Scherer, wie ein Schaf vor seinen Scherern, und sagte kein Wort. Nun, dann kamen die beiden Schächer an beiden Seiten, und sie haben gesagt, du, der du den Tempel aufbrechen willst und aufbauen willst, nach 3 Tagen, komm runter, rette uns und dich selbst. Er rettete andere, sich selbst kann er nicht retten. Also der Spott noch dazu. Und dann kam 6 Stunden, die 6. Stunde, und bis zur 9. Stunde hat Gott die Welt verdunkelt. Es war eine Finsternis über das ganze Land, wie die Menschen in Gottes Ebenbildlichkeit Gottes Sohn zu Tode gemacht haben. Da schien nicht einmal die Sonne. Gott sollte, dass das nicht gesehen wird. Mein Nachbar, ein armer Mann, der sehr depressiv war, hat sich das Leben genommen im Kämmer. Und ich war derjenige, der es bestätigen musste. Und wissen Sie, als die Polizei den armen, erhängten Menschen blau mit der Zunge hängend aus dem Mund rausgeholt haben, da haben sie alle Lampen und alle Straßenlaternen ausgemacht, dass niemand das sieht. Ich dachte, wie feinfühlig, dass sie das getan haben für meinen Nachbarn. Und hier ließ Gott die Sonne nicht scheinen über so eine Tat. Und dann, als die 9. Stunde kam, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der laute Schrei. Und er verschied. Er atmete aus. Er starb aktiv und nicht passiv. Und als der Soldat, der Hauptmann, das sah, gab er dieses wunderbare Zeugnis von der Welt über den, der da starb am Kreuz für mich und für dich. Er sagte, wahrlich, wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn. Markus 15, 39. Nun, das ist nicht genug. Wir müssen das Wort von Tullius Cicero nehmen. Er sagt, das bloße Wort Kreuz, Tullius Cicero in Pro Rabeo, Sie können diese Dinge haben an der Maschine nachher. Selbst das bloße Wort Kreuz muss von den römischen Lippen, von römischen Gedanken, von römischen Augen und von römischen Ohren fernbleiben. So schrecklich ist das. Nun, der Tod durch Kreuzigung schließt all die Grausamkeiten, alle Todesarten in sich. Man erstickt, man stirbt vor Schmerzen, man stirbt, weil man nicht atmen kann. Die offenen Wunden, Durst, Hitzen, die Fliegen, die in den Wunden herumkriechen, sind unbeschreiblich. Und da sagen dann, kommt der Spott von den Leuten, die an beiden Seiten neben ihm hängen. Du hast anderen geholfen, hilf dir selber und uns. Nun, Pilatus, als er hörte, was geschehen war, der Pilatus war hart gesotten. Er sagte, ich will den Centurion, den Hauptmann sehen. Ihr sagt, er sei gestorben? Hol mir den Hauptmann. Und der Hauptmann wurde persönlich, Markus 15, 44, zu Pilatus geholt. Und Pilatus fragt ihn aus, wie weißt du, dass er so schnell gestorben ist? Die anderen sind nicht gestorben. Warum hast du ihnen die Beine, die Knochen, nicht gebrochen? Denn den anderen haben sie die Knochen gebrochen, dann auf den Müllhaufen geschmissen, dass sie dort langsam sterben. Aber Jesus sahen sie, dass er tot war, und haben es nicht getan. Und da fragte der Pilatus, der zuständig war für römisches Gesetz, wie weißt du, dass er gestorben ist? Und der Hauptmann hat ihm dann berichtet, wie er das wusste. Denn als die Soldaten von dem Hauptmann zu Jesus geschickt wurden, wollten sie ihm die Knochen nicht brechen, dass das Wort Gottes erfüllt wurde. Die Knochen wurden nicht gebrochen. Bei den anderen ja, bei Jesus nicht. Da sagte ein Soldat, wir müssen sicher sein, dass er wirklich tot ist. Vielleicht ist er scheintot, denn die anderen sind noch nicht weg. Und da hat ihm mit einer Lanze die Seite aufgeritzt. Und da sagt Johannes, und sagt es unter Eid, lesen Sie es nach, er sagte, als der Soldat mit dem Hauptmann da die Seite aufritzte, da kam raus Wasser und Blut. Nun, jeder Arzt hier weiß, was das bedeutet. Es bedeutet, dass das Perikardium, also die Kammer, wo das Herz drin ist, voll von zersetztem Blut war. Da war ein Thrombus drin, also ein Blutklumpen, nicht, dass als der Soldat ihn die Seite aufmachte, da pulsierte das lebendige Blut raus. Das würde bei Ihnen und bei mir geschehen, wenn man das täte, weil wir am Leben sind. Wenn er tot wäre, normal tot wäre, wenn der Soldat seine Seite aufgemacht hätte, wäre uns ein wenig Blut rausgekommen. Aber Johannes sagt, viel Blut, Klumpen und Wasser kam raus. Was zeigt, dass Jesus daran gestorben ist, dass sein Herz platzte. Er starb an Ruptur des Perikardiums. Und wenn das geschieht, zersetzt sich das Blut in Thrombus, Blutklumpen und Serum, was aussieht wie Wasser, und so weiß man, dass er tot ist. Das ist die Evidenz, die jeder Arzt, der einigermaßen sein Fach kennt, und auch die, die nicht Ärzte sind, wissen, dass das wirklich das endgültige Zeichen, dass das Herz geplatzt ist. Und da ist alles Blut rausgelaufen in das Perikardium und zum Thrombus und zum Serum geworden. Und als Pilatus das hörte von dem Hauptmann, sagte er, also gut, hier ist Josef von Arimathäa, du willst seine Leiche haben. Josef sagte, ja, ich will seine Leiche haben. Pilatus sagte auf Unterschrift des Hauptmanns, die Leichen gehörten dem römischen Staat. Und Pilatus verfügte über das Recht, das Eigentum des römischen Reiches zu verschenken. Und er hat das Eigentum, die Leiche Jesu des römischen Reiches, dann Josef von Arimathäa verschenkt. Und da war die Sache für Pilatus erledigt. Jesus war tot. Nun, sie kamen dann, die Frauen und Josef und Nikodemus, und sie nahmen ihn ab vom Kreuz. Und als sie ihn abgenommen hatten vom Kreuz, wissen sie, so ein Mann mit einem klaffenden Loch und einem gebrochenen Herzen, so eine Marte, der war tot. Und er war so tot, dass man so ein Totsein nicht schnell heilen kann. Da sind sie gekommen und sie haben Zentnergewürze genommen, starkes Aroma, eine klebrige Masse von Harz und Pulver von wohlriechendem Holz, Aloe und Harz. Und sie haben dies gemacht, und ich brauche dich sehr, dass Sie sehr aufpassen hier. Sie haben diesen arm gemarterten Mann, der sicher Todesstarre hatte. Er war sicher steif in rigor mortis, denn er starb an Erschöpfung mit einem gebrochenen Herzen. Und dann haben sie dann ihn in diese Leinwand gewickelt. Und jedes Mal, wo sie diese Leinwand um ihn wickelten, schütteten sie zwischen den Binden der Leinwand große Mengen von Harz, Aloe und Myrrhe herein, so dass, wie sie ihn wickelten wie eine Mumie, die Einbalsamierung so fest war, dass die Gewürze, Aloe und Myrrhe, zwischen den Winden des Tuches war. Und so war er dann zusammengewickelt, um die Zersetzung zu vermeiden, aber die armen Frauen, die hatten keine Salben bereit. Die Salben haben sie nicht dran getan, die kamen erst später, denn es muss in größter Eile geschehen, weil die Sonne unterging und nach Sonnenuntergang bricht der Sabbat an und sie durften das nicht tun. Und deshalb haben sie ihn dort schnell reingeschoben und die Römer, die Juden sind gekommen zu den Römern und gesagt, wir haben bedacht, dass dieser Betrüger, ehe er starb, sagte, die ganze Stadt wusste es nicht, nur seine Jünger, dass er am dritten Tag auferstehen wird. Nun, wenn seine Jünger kommen und ihn wegstehlen, dann wird der Betrug ärger nachher als vorher. Und so sagt Pilatus, also gut, hier hast du eine Wache und hier hast du mein Siegel und du kannst das Grab versiegeln, legen ihm schön rein und so ist die Sache fertig. Und so haben sie Jesus einbalsamiert. Nun, Als Josef ihn bekommen hatte, hatte ihn versiegelt und da blieb er da. Nun, das ist der Tod. Jesus war tot. Keine Möglichkeit der mohammedanischen Lösung. Absolut keine Möglichkeit. Die Juden waren darüber klar. Seine Feinde waren darüber klar. Aber jetzt muss ich zur Auferstehung kommen. Ich habe nur wenige Minuten, um das zu tun. Die Jünger, Johannes und Petrus, am dritten Tag liefen sie zum Grab. Und der Petrus kommt zuerst an, konnte schneller laufen als der andere, und guckt rein, denn der Stein war weg. Das Siegel war gebrochen. Und er guckt rein. Aber er ging nicht rein. Und dann kommt der andere und guckt rein, und zusammen gehen sie rein. Und es sagt was ganz Merkwürdiges hier. Sie guckten und sahen die Kleidung, also die Grabtücher. Sie sahen sie alle da. Und es steht da, dass sie sahen und glaubten. Warum? Warum? Sie hatten alle gehört, dass er auferstehen würde. Nun gucken sie die Kleider. Und die Kleider lagen da, voller Gewürze, Aloe und Myrrhe. Und der Turban, also Schweißtuch für den Kopf, heißt, lag zusammengewirbelt da. Und wenn Sie eine gute Konkordanz nehmen, ich habe es getan, nehmen Sie Young's Concordance oder Strong's Concordance und gucken Sie mal im Aramäischen nach. Es heißt, nicht zusammengewirbelt, als ob Jesus es entwickelt hätte, also entwickelt hätte, wie Sie mich verstehen, und dann ordentlich beiseite gelegt hätte und dahin stellte an einen anderen Ort. Das heißt es gar nicht. Das hat mich lange Zeit irregeführt. Denn das würde kein Grund sein zum Glauben. Warum glaubten diese Leute, nachdem sie gesehen haben, was ich versucht habe, ihnen zu schildern? Wenn man die Übersetzung richtig anguckt, sieht man, dass der Helm mit all diesen Gewürzen drin nichts verschüttet, nichts verschüttet, kein Wort von Verschüttung ist da, lag da wie ein Motorradhelm, nur leer. Nun, aus so einer klebrigen Masse, gewickelt und gewickelt und gewickelt wie ein Turban, hat man größte Mühe rauszukommen. Lazarus war auch so gewickelt und konnte nicht rauskommen. Und Jesus sagte, setze ihn frei, binde ihn los, dass er gehen kann. Denn er war auch wie eine Mumie und kam so zur Tür, nicht wahr, zum Eingang des Grabes. Warum sahen sie das und glaubten? Die Kleider waren auch so. Die lagen da und wie ein Kokon. Kokon, sagen sie Kokon? Kokon, sagen wir im Englischen. Lag das alles da, nichts aufgewickelt, alles zusammengeklebt mit diesem Harz und voller Myrrhe und Aloe. Das lag alles da. Nun, wenn die Jünger gekommen wären und ihn gestohlen hätten, wie hätten sie die Leiche nehmen können ohne die Kleidung? Und da lagen sie alle da in Mumienform im Grab. Hätten sie ihn gestohlen, hätten sie das Ganze stehlen müssen. Die ganze Mumie hätten sie stehlen müssen. Verstehen Sie mich? Sie hätten ihn nicht rausbringen können. Und so klebrig. Und er hatte gerade angefangen, ich war am dritten Tag. Das hätten sie nicht tun können. Warum sahen das die Jünger und glaubten? Weil man als dreidimensionaler Mensch nie rausgekommen wäre. Es sei denn, dass man das Ganze aufgewickelt hätte. Und es war nicht aufgewickelt. Es war nur leer. Kleider da, nur die Leiche fehlt. Sie haben verstanden, weil sie eine bessere Erziehung hatten als wir arme Menschen, die wir im Materialismus leben. Sie hatten verstanden, was geschehen war. Jesus war verklärt worden. Sein Leib war nicht mehr aus Fleisch und Blut allein, sondern aus Fleisch und Blut und Ewigkeit. Und da werde ich versuchen, das schnell zu machen, denn ich habe noch 2 Minuten, das zu tun. Er ist durch die Kleider, ich weiß nicht, wie ich Ihnen sagen soll, wenn Sie Dimensionenlehre nicht kennen, ist einfach durch die Kleider gegangen, wie er durch die Türen gehen konnte, nach seiner Auferstehung. Er kam rein, wie alle Türen weg waren. zu waren. Und sie waren erschrocken, denn sie hatten Wachen vor der Tür, dass niemand kommt, denn sie hatten Angst vor den Juden nach der Auferstehung. Und Jesus kommt rein und sagt, Friede sei euch, erschreckt euch nicht. Was ist da geschehen? Ich mache es in sehr kurzen Zügen hier fertig. Hier haben wir ein Bild von Flachland. Also das ist ein Land, das nur aus zwei Dimensionen besteht. Länge und Breite. Dieses Land hat keine Tiefe, keine Höhe. Es ist zwei Dimensionen. Nichts mehr als zwei Dimensionen. Und in diesem Land wohnen zweidimensionale Wesen. Mann und Frau, sehen Sie, dass der Mann ist stumpfwinklig, nicht wahr? Die Frau ist spitzwinklig. Ich weiß nicht, ob das eine Bedeutung hat, aber so waren sie da. Nun, es erschien merkwürdige Muster in Flachland aus dem Nichts. Sie erschienen. Sie sehen, was sie sind. Sie sehen aus wie Fußspuren. Okay? Und die Flachländer haben diese Fußspuren gesehen. Und die haben gesagt, also gut, die sind auch akausal erschienen. Die sind plötzlich gekommen, wir sehen nicht woher. Und sie gucken sie an und sie verschwanden. Akausal. Und die haben gesagt, das darf nicht sein. Alles muss kausal sein. Und da haben sie gesagt, wenn sie das nächste Mal erscheinen, dann tun wir, was wir nennen, einen Ereignishorizont herum. Ereignishorizont ist einfach eine Linie. Und wenn man eine Linie drum zieht, wann dieses Land, Flachland, keine Höhen, keine Tiefe hat, können diese Fußspuren, solange sie zweidimensional sind, nicht rauskommen. Sie können nicht rüberhopsen, es gibt kein Auf. Sie können nicht runterbohren, es gibt kein Runter. Okay? Und deshalb sind sie fest. Und die Flachländer waren absolut überzeugt, dass diese Fußspuren, die da erschienen sind, nicht wegkommen können. Okay? Okay? Nun, sie haben das getan. Und die Fußspuren kamen weg. Einfach verschollen. Da waren sie sehr perplex. Denn nach den Gesetzen von Flachland dürften sie nicht. Wenn sie zweidimensional sind, dürfen sie das nicht. Hier sind sie eingeengt durch einen Ereignishorizont. Was ist geschehen? Jetzt passen Sie auf, und ich will alles erklären, was ich bis jetzt gesagt habe. Dieses Land, Flachland, ist einfach in Wirklichkeit ein Teil von einem Würfelsystem. Hier ist Flachland A, B, C, D. Da ist Flachland A, B, C, D. Da ist Herr und Frau Flachländer. Und da sind die Fußspuren da. Aber die Fußspuren sind gekoppelt an einen Menschen. Sehen Sie, da sind die Fußspuren gekoppelt an einen Menschen. Aber weil der Mensch hier Höhe hat und die Flachländer keine Höhe haben, können die Flachländer nur seine Fußspuren sehen. Den Rest nicht. Nur wenn man mich sieht, nur an meinen Fußspuren, hat man keine sehr gute Idee von mir, nicht wahr? Nicht so sehr fein. Aber jetzt verstehen Sie, warum die Flachländer diese Fußspuren hier nicht halten konnten. Das Männlein hier hat eine zusätzliche Dimension genommen, zu sich genommen, nämlich die Dimension der Höhe. Okay? Und er braucht nur seine Füße zu erhöhen, was die Flachländer sich gar nicht vorstellen können. Und er tritt drüber und die Linien bleiben unberührt und der Flachländer kommt raus. Sie sehen eine zusätzliche Dimension, ist die erste Voraussetzung für das Austreten aus einer Dimension mit einer Dimension weniger. Nun, was ich glaube mit dem Herrn Jesus, ist, als er da mumifiziert war und das Recht hatte, sein Leben hinzugeben und sein Leben wieder zu sich zu nehmen, da hatte er die zusätzliche Dimension der ewigen Transzendenz zu sich genommen, so dass er einfach aus dieser Mumifizierung herauskam, wie er nachher durch die Türen hineingehen konnte. Eine zusätzliche Dimension gibt uns Gewalt über minderwertige, weniger Dimensionen. Und Jesus hat gesagt, er nahm die Dimension des Himmelreiches an sich, und deshalb konnten drei Dimensionen Zeit ihn nicht mehr halten. Deshalb glaube ich, dass Jesus schon als Mensch zu Rechten Gottes ist, und er weist sich aus mit Händen und Füßen. Die Nägelmale in den Händen und die Nägelmale in den Füßen. Und als Gott, zu Rechten Gottes, ist der Mensch geblieben. Nur hat er einen verklärten Leib, das heißt einen Leib mit einer zusätzlichen Dimension. Und das will er mit uns tun. Seine Tätigkeit jetzt, zu Rechten Gottes, ist Menschen zuerst fähig zu machen, des Wandels mit Gott im Licht. Und das tut er durch die Vergebung der Sünden, die er erworben hat am Kreuz. Und der Mensch, der sich erlösen lässt durch die Vergebung der Sünden in Jesus, für ihn bereitet er einen Auferstehungsleib vor. Er baut die vielen Wohnungen, wie die Evangelisten sagen. Für uns, das ist seine Tätigkeit, dass sie, wie sie sind, wenn sie erlöst sind durch das Blut Jesu, dass sie eines Tages die Dimension der Ewigkeit zu sich nehmen. Sie bekommen einen verklärten Leib wie er. Jesus weist sich in aller Ewigkeit aus als der Mensch, der für die Sünden der ganzen Welt starb. Die einzige Frage, die ich habe für Sie heute Abend, wie wir auseinandergehen nach diesen 4 Tagen, ist die. Er gab sein Leben hin für Sie. Haben Sie Ihr Leben hingegeben für ihn? Das ist die Basis des Lebens mit Jesus. Er starb, gab sich dahin, auf das ich leben kann. Wenn Sie sich die hingeben für ihn, werden Sie auch leben. Und Sie werden leben, wie er lebt. Wir beten zusammen. Danke dir, Herr Jesus, dass du starbst für uns, für jeden von uns in diesem Saal hier heute Abend. Danke dir herzlich, dass du das getan hast. Hilf du uns, Herr Jesus, dein Opfertod für mich, für dich, für uns alle in Anspruch nehmen, auf dass du uns verherrlichen kannst, wie du auch deinen Sohn aus seinem Leiden auf Erden verherrlicht hast. Sei du bei uns, lass niemand von hier ausgehen, ohne zu wissen, dass er geliebt ist und ewig geliebt von dem Heiland, der für ihn starb. Wir danken dir, Herr Jesus, für diese Kenntnis, für diese Vorbotschaft, die du uns gegeben hast. Amen.